Folge des Kulturkapitals und ich sitze hier auf dem 32C3 in Hamburg im Kongresscenter Hamburg und mir gegenüber sitzt Paula Glaser. Hallo Paula.
Hi Tine.
Hinter dir ist eine wunderbare Leuchtwand, du bist auch so ganz sanft angeleuchtet und um uns herum sind ganz viele Menschen und ich befürchte, das wird man vielleicht auch noch ein bisschen hören. Das ist aber gar nicht tragisch, weil wir sind ja hier auf einem Kongress, auf dem Chaos Communication Kongress. Und ich würde dich fragen, was du hier auch zu tun hast.
Ganz viel, eigentlich ganz viel gucken, aber auch ein bisschen was beruflich tatsächlich. Organisiere ich beruflich eine Veranstaltung, die heißt Jugend hackt. Und wir haben hier der Chaos Computer Club, die waren wahnsinnig nett dieses Jahr und haben quasi die ganzen Jugendhack-Teilnehmer auf den Kongress eingeladen und haben denen nochmal super vergünstigte Tickets irgendwie angeboten und Schlafplätze organisiert und waren wirklich, haben quasi den roten Teppich ausgerollt für die Junghacker dieses Jahr. Genau, und ich habe das alles so ein bisschen im Hintergrund organisiert, weil das mein täglich Brot ist, sozusagen Jugendhack zu organisieren. Genau. Was das ist, glaube ich, machen wir später, oder?
Ja, also um Jugendhack werden wir hier in dieser Episode nicht vorbeikommen, darum Nein. wird es auch absolut gehen. Fangen wir doch mal an, wie in Gottes Namen bist du zu Jugendhack gekommen? Also was ich mich weiß ist, du hast Pädagogik, glaube ich, studiert?
Oder Medienpädagogik, also Medien in der Bildung hieß der genau. Studiengang offiziell.
Ja, genau. Ich mein, das scheint ja irgendwie auch eine Nähe zu haben, aber auch weit weg. Also ich meine, du bist jetzt irgendwie in Berlin und du kommst irgendwie aus Freiburg. Mhm. Wie bist du denn überhaupt erstmal nach Freiburg gekommen? Kommst du daher?
Ich komme aus der Ecke tatsächlich. Also ich bin in Freiburg geboren und habe auch meinen Bachelor da in der Nähe gemacht, in einer kleinen Hochschule in Offenburg und dann zwischendurch, also so ein bisschen Zickzack-Lebenslauf, ne? Und bin dann am Ende aber, dachte ich, irgendwie interessiert mich diese Bildung nochmal. Ich will irgendwie einfach auch... Mir fehlte so der Sinn bisher in dem, was ich dann davor gearbeitet habe. Ich habe in so einer bei so einem Online-Versand gearbeitet, genau. Und bin dann irgendwie über diesen Studiengang gestolpert, Medien in der Bildung hieß der, und dachte, das passt total gut. Und dann war ich da in der Pädagogischen Hochschule in Freiburg und hab das gemacht und habe dann für meine Abschlussarbeit tatsächlich mir nochmal ein halbes Jahr lang Zeit genommen, mir zu überlegen, was ich machen will, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich will jetzt nicht einfach irgendwas schreiben, sondern ich möchte da irgendwie was schreiben, wozu ich auch Lust habe, was mich interessiert, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann auch jemand anderem was oder anderen Menschen irgendwas zurückgeben, also was irgendwie auch Sinn hat, ne? Also wozu studiere ich das dann? Und bin zur Inspiration auf die Republika gefahren, letztes Jahr 2014 im Mai. Und da hat Maria Reimer, die Gründerin von Jugend hackt, einen wundervollen Vortrag gehalten. Und ich habe mich danach dann mit ihr zusammengesetzt und meinte, hey, ich finde dieses Programm wahnsinnig toll und ich hätte total Lust, meine Masterarbeit dazu zu schreiben. Sie war sofort Feuer und Flamme und meinte, sie wollten mal eine Evaluation machen und irgendwie, wenn ich das machen will, wäre das total großartig. Und hat mich dann sofort mit einer guten Freundin von ihr, die in Psychologie promoviert hat, verbunden. Die Jule, genau, großartige, ganz, ganz tolle Frau. Und mit der gemeinsam habe ich dann sozusagen, auch die wurde dann meine Zweitbetreuerin im Prozess und mit der gemeinsam habe ich dann diese Evaluation sozusagen aus dem Boden gestampft. Und im Grunde genommen, also um den Kreis dann nochmal zu schließen, warum ich jetzt Jugendhackt organisiere, war das dann, wann war denn das? Ende letzten Jahres meinte dann, kam dann Maria und meinte so, hey, irgendwie hier, ich bekomme ein Baby, voll schön. Wir haben aber auch, da wird halt eine Stelle frei und ob ich nicht Lust hätte, irgendwie bei Jugendhackt mit einzusteigen, dann habe ich gesagt, ja klar, also bin ich sofort dabei. Genau.
Also allein jetzt schon, das ist eine super schöne Geschichte.
Ja.
Und eigentlich total wahnsinnig, dass du bei der Republika jemanden so quasi von der Seite anquatscht und sagst, super Projekt. Und daraus entwickelt sich quasi so ein eigener Lebensweg erstmal so für dich. Aber vielleicht, bevor wir da jetzt weitermachen, wir können jetzt im Grunde nur noch über Jugendhackt reden. Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz, du hast gesagt, du hast Medien in der Bildung studiert. Mhm. Was studiert man denn da, wenn man sowas studiert? Also mit was beschäftigt man sich da?
Also der Studiengang ist tatsächlich, der war relativ neu. Also ich war das zweite Semester, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich glaube, den gibt es inzwischen schon leider gar nicht mehr. Also es war wirklich irgendwie nur so eine kleine Zeitspanne, wo der Studiengang angeboten wurde. Und das war tatsächlich eine Kooperation zwischen eben der Pädagogischen Hochschule Freiburg und der Hochschule in Offenburg, die so ganz viel Ingenieurswesen, aber eben auch so Medientechnik, Mediengestaltung und solche Dinge anbietet. Und die haben sich eben zusammengetan und gesagt, wir machen jetzt eben Medien und Bildung. Und das war dann auch so breit gefächert, wie sich es anhört tatsächlich. Also ich hatte alles von Erziehungswissenschaften über Psychologie. Das war dann so eher die Seite, die an der PH unterrichtet wurde. Aber eben auch, wir hatten so Grundkurse im Programmieren und wie man Filme macht und wie man also so diese Grundfertigkeiten irgendwie, wie man eben Medien auch produziert und mit denen umgeht. Das war so der Part, der eher so in Offenburg war, genau. Und was dann so ein bisschen uns selber überlassen wurde, was ich manchmal etwas schade fand, war dann, ne, wie verschränkt man es dann? Also so, man hatte halt diese beiden Komponenten und wie ist dann manchmal halt die Verzahnung, und da hätte, glaube ich, ein bisschen mehr Zusammenarbeit gut getan. Und ich kann mir vorstellen, dass das einer der Gründe war, dass das, der Studiengang letztendlich jetzt irgendwie wieder eingestampft wurde, dass das irgendwie, das hat noch ein bisschen gehakelt.
Ich meine, genau. Das Lustige ist, dass du jetzt irgendwie einen Job bekommen hast, wo beides auch irgendwie total gut zusammenpasst.
Ja,
also,
voll.
Also eigentlich der Studiengang geht da jetzt genau in dem Job total auf.
Ja.
Als du das angefangen hattest, hattest du irgendeine Idee, was du damit werden kannst, oder fandest du das überhaupt generell einfach erstmal spannend, da dich überall reinzustürzen?
Nee, ich hatte tatsächlich keine Idee. Also ich glaube, für mich war einfach mal so diese ganze medientechnische Seite und Gestaltungsseite, die kannte ich schon. Und ich fand einfach vor allem mal spannend, das eben mit all diesen pädagogischen, psychologischen, didaktischen Konzepten irgendwie mal nochmal zusammenzudenken. Also das war dann so das für mich nochmal ganz Neue irgendwie. Auch eben das wissenschaftliche Arbeiten, das kannte ich davor auch in dem Maß nicht. Und deswegen dachte ich auch, ich mache da eine Masterarbeit, die halt wirklich wissenschaftlich ist, so dass man das mal gemacht hat, weil ich das einfach mal ausprobieren wollte und spannend fand. Genau. Jetzt habe ich den Faden verloren. Sorry.
Du warst bei der Masterarbeit. Ja. Das ist tatsächlich auch ganz gut. Das ist ein guter Punkt.
Mhm.
Weil ich fände es hier vielleicht, glaube ich, ganz hilfreich, wenn du mal erläuterst, wie du diese Masterarbeit angegangen bist. Mhm. Also weil du hattest jetzt diesen Kontakt zu jemandem, von dem du denkst, die macht ein super interessantes Projekt. Und du hast dir jetzt vorgenommen, das wird was Wissenschaftliches, was eine Evaluation. Wie evaluiert man etwas, dass man auch irgendwie tatsächlich was dann darüber sagen kann?
Ja.
Also ich weiß, das ist gar nicht so einfach.
Nee, also am Anfang war ich tatsächlich auch so, wow, okay, irgendwie, wo fange ich an, hinten und vorne, wusste nicht so genau. Und eigentlich war es dann aber, also ich hatte dann zwei, drei längere Telefonate mit Maria, und dann war relativ schnell klar, wir müssen halt über die Ziele gehen, die Jugendakt hat als Programm. Also welche Ziele verfolgen wir mit diesem Projekt, und da haben sich dann so drei, vier Hauptziele rauskristallisiert. Das erste ist, dass das Jugendhakt einfach ein Vernetzungsangebot sein soll, also dass die Jugendlichen halt auf Gleichgesinnte treffen, und wir möchten, dass die halt irgendwie miteinander programmieren und quasi so soziale Kompetenzen gestärkt werden. Das zweite Ziel ist natürlich auch, dass sie ihre Programmierfähigkeiten irgendwie verbessern, also dass sie werden ja von Mentoren dann irgendwie auch betreut und so. Und ein weiteres Ziel ist dann auf jeden Fall noch, dass wir haben ja diese ethische Komponente mit drin, also wer Jugendhack nicht kennt, unser Claim ist, mit Code die Welt verbessern. Da uns ist halt wichtig, irgendwie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch so eine Sensibilität dafür mitzugeben, was kann ich denn mit meinen technischen Fähigkeiten alles machen und was will ich vielleicht auch gar nicht machen. Also so will ich, keine Ahnung, Software schreiben, die Abgas irgendwie manipuliert oder so, oder will ich das vielleicht lieber nicht. Also so denen ein Gespür dafür geben, dass sie Dinge verändern können, gesellschaftlich verändern können, aber eben halt auch eine gewisse Verantwortung mit technischen Fähigkeiten einhergeht. Genau, das ist so das dritte Ziel von Jugendhakt. Und dann habe ich mich in Recherche gestürzt, mit ganz viel Hilfe eben von meiner tollen Zweitbetreuerin, und habe nach psychologischen Konstrukten, Methoden irgendwie gesucht, die sich irgendwie darauf anwenden lassen, auf diese Ziele.
Solche Konstrukte, Kannst du vielleicht nochmal ausführen, was du damit meinst? Also was ist das, was man da findet, mit dem man vielleicht irgendwas messen kann oder mit dem man auf die Dinge blickt?
Also wahrscheinlich mache ich am besten mal ein Beispiel, ne? Also was wir zum Beispiel, ich bin zum Beispiel mal diese ganze PISA-Geschichte durchgegangen und habe mir mal angeguckt, was sie da so alles untersucht haben und habe natürlich aber geguckt, wie kann ich das auch nochmal adaptieren jetzt für meinen Kontext. Und da gibt es zum Beispiel, gab es so ein Instrument, was da haben die untersucht quasi das, sorry, abgelenkt. da geht es darum, dass man die Präferenz dafür, kollaborativ zusammenzuarbeiten. Und da gibt es dann schon relativ gut getestete quasi Fragebögen und ich habe mir quasi einfach die Theorie dahinter angeguckt, habe gemerkt, so ja, das passt ganz gut zu uns und habe das dann adaptiert auf den Kontext von Jugendhakt und habe dann eben geschaut, in einem Pre- und einem Post-Test ist die Präferenz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Jugendhakt für die kooperative Zusammenarbeit an Programmierprojekten gestiegen. Und ist sie. Also signifikant tatsächlich am Ende. Also es war wirklich auch schön, das irgendwie auszuwerten am Ende und in SPSS ganz viele irgendwie Statistiken rauszuhauen, wenn man dann irgendwie auch Ergebnisse hat, die halt signifikant sind.
Und ich meine, wenn du SPSS sagst, das ist ein Statistikprogramm, das heißt, diese Evaluation ist quantitativ. Also allein das ist ja schon mal eine Entscheidung. Also du sagst, ich erforsche es jetzt quantitativ und nicht qualitativ. Was spricht dafür? Ist es ein besonderes Kennzeichen von der Evaluation oder hattest du das Gefühl, du kannst jetzt dieses Feld, wo die Jugendlichen unterwegs sind, irgendwie damit auch viel besser greifen?
Das war tatsächlich eher eine pragmatische Entscheidung, das quantitativ zu machen. Einfach weil ich noch keine geübte irgendwie Forscherin und Statistikerin bin und so qualitative Methoden irgendwie dann doch nochmal deutlich aufwendiger sind. Also ich hatte so einen Teil drin, der ging so leicht Richtung, da ging es um Moral Judgment Interviews, genau, ist auch relativ bekannt in der Psychologie irgendwie, das ist so in der Entwicklungspsychologie eine Methode, ich habe die ganzen Namen schon wieder vergessen, langes her. Genau, wo es darum geht, irgendwie welche moralische Reife habe ich quasi? Und das hat aber leider eben nicht so gut funktioniert, einfach weil ich auch qualitativ methodisch noch nicht so firm bin. Es war also eher pragmatisch zu sagen, ich mache das jetzt mal quantitativ. Fände es aber jetzt für die Zukunft tatsächlich, also bei der Evaluation von Jugendhakt, wir arbeiten jetzt irgendwie auch nochmal mit einer Psychologiestudentin gerade zusammen an einer neuen Evaluation, auch nochmal spannend zu gucken, was gibt es denn vielleicht für qualitative Sachen. Genau.
Ich meine, da bist du ja natürlich jetzt auch prädestiniert, sozusagen auch weiterzuarbeiten an solchen Evaluationen, weil du ja bei der alten auch so natürlich ganz hauptsächlich mitgearbeitet hast. Aber auf was hast du da noch, also du hast auf die Ziele geguckt und was hat dich da auch noch interessiert? Also was kann man da noch so rauskriegen mit einer quantitativen Befragung?
Ganz viel tatsächlich. Ich kann einfach mal so ein paar Sachen irgendwie erzählen, die ich rausgefunden habe. Ne? Wir haben zum Beispiel, eine Sache verwendet, das heißt Self-to-Prototype-Matching. Das war wahnsinnig spannend. Da ging es so ein bisschen darum, rauszufinden, wie wohlfühlen die sich mit ihrem Dasein als Programmiererin, was sie ja schon sind, die Jugendlichen. Ne? Wenn die zu Jugendhack kommen, dann sagen die ja auch irgendwie, okay, ich bin jetzt irgendwie auch Hacker oder Hackerin. Und beim Self-to-Prototype-Matching geht es eben darum, man hat ja eine Vorstellung von sich selber und man hat so eine prototypische Vorstellung von einem Programmierer oder einer Programmiererin. Und wie gut passt das zusammen? Und so die Annahme ist halt, je besser das zusammenpasst, desto eher können die sich natürlich damit identifizieren, ganz logisch, aber desto eher werden die vermutlich auch später mal in dem Beruf arbeiten oder werden ein Studium in dem Bereich irgendwie anstreben oder so. Also es kommt so aus der beruflichen Psychologie. Und das habe ich mir angeguckt eben, das sind dann so lange Adjektivlisten, wo man ganz viel ankreuzen muss und das war total spannend, was da an Ergebnissen rauskam. Die fühlen sich zum Beispiel deutlich kreativer, als sie den Prototyp einschätzen, aber finden, glaube ich, sind weniger faul. Also so, man konnte dann bei den einzelnen Adjektiven auch echt so witzige Unterschiede irgendwie erkennen. Aber insgesamt war es tatsächlich auch so, dass nach Jugendhakt hat das besser zusammengepasst. Also tatsächlich haben es Self und Prototype dann danach signifikant besser gematcht. So, auch wieder ein echt schönes Ergebnis irgendwie. Ja, genau. Aber auch da, da habe ich es mir dann nochmal nach Geschlechtern getrennt. Also man kann ja dann irgendwie, wenn man da einmal sich in Daten einwühlt, dann kann man wühlen und wühlen und wühlen und findet irgendwie immer noch was Interessantes. Das war vielleicht auch, weil ich Daten mag. Vielleicht habe ich deswegen auch quantitativ gemacht. Jetzt so im Nachteil. Ich mag Excel und SPSS.
Es gibt nicht so viele Leute, die ich kenne, die Excel. Ja. Das ist schon für mich eine sehr ungewöhnliche Aussage. Genau. Und ich meine, du hast ja dann sehr, sehr intensiv auf Jugendhack geguckt. Mhm. Und du hast natürlich auch so eine komische Außenperspektive. Mhm. Wie hast du das gemacht, um dir sozusagen das Feld auch zu erarbeiten? Ich meine, du hast ja wahrscheinlich keine Bücher gelesen, wie Jugendhack funktioniert, sondern bist wahrscheinlich bist wahrscheinlich hingefahren und hast du das, also wie so eine Ethnologin, die so Feldbeobachtung macht. Wie hast du das gemacht? Also oder hast du da ein Praktikum gemacht oder wie bist du da, hast du dich dem Projekt überhaupt genähert, um dann überhaupt die richtigen Fragen formulieren zu können?
Naja, das Schwierige war ja tatsächlich, dass ich dadurch, dass ich das halt also als Wirkungsanalyse angelegt habe mit einem Pre- und Post-it, musste ich das halt vor der Veranstaltung machen. Das heißt, ich konnte keine Jugendhack-Veranstaltung besuchen und dann erst den Fragebogen machen. Das heißt, ich habe einfach ganz viel mit Maria tatsächlich vorher gesprochen, um mal so einen Eindruck zu bekommen von der Veranstaltung selber. Und war dann natürlich auch vor Ort. Habe mir das da dann irgendwie nochmal alles angeguckt, um einfach so die Atmosphäre aufzuschnappen und habe dann auch nochmal einen relativ großen Feedback-Teil irgendwie im Post-Test angehängt, wo es einfach nochmal für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so, also das war dann nicht Vergleich, sondern einfach nur nochmal, wie hat es ihnen gefallen und haben die noch Verbesserungswünsche und einfach so ein paar Fragen irgendwie, wo können sie sonst noch, haben sie sonst noch Angebote, finden die irgendwie in ihrer Nähe, andere Coding-Initiativen finden sie leider nicht so viel zum Beispiel oder gibt es sowas Ähnliches in ihrer Schule, leider auch nicht, also so solche Sachen, ja.
Aber wo kommen denn die Jugendlichen her? Also wenn es solche Initiativen nicht bei denen in der Nähe gibt und auch in der Schule nicht viel programmiert wird, wie kommen die Jugendlichen auf? Also hast du das durch deine eigene Forschung auch erfragt oder weißt du das jetzt auch eher, weil du halt mittlerweile da so drin arbeitest?
Ich weiß es eher, weil ich mittlerweile da drin arbeite. Also ich habe auch gefragt, woher sie von Jugendhack erfahren haben. Das habe ich gefragt, aber da kam ganz viel halt tatsächlich irgendwie von Freunden oder der Familie, was so ein bisschen, weiß man dann immer noch nicht so genau, ne? Aber es ist jetzt, also aber weniger tatsächlich über, dass sie direkt Foren durchforsten selber oder so. Also irgendwie braucht es dann doch nochmal so jemand, der persönlich sagt so, hey, komm doch mal zu Jugendhackt. Und die kommen, das ist wirklich, also jetzt arbeite ich da und weiß ja inzwischen, habe mehr Geschichten und habe schon mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer getroffen und sie mal einfach gefragt und super unterschiedlich, also wirklich wahnsinnig unterschiedlich. Manche eben von einem Lehrer oder einer engagierten Lehrerin, die denen dann sagt so, hey, guck mal, da gibt es ein gutes Programm, willst du da nicht mal hingehen, das wäre doch was für dich. Oder auch Eltern, die halt engagiert sind, aber teilweise auch selber Jugendliche, die halt sich dieser Hacking-Kultur irgendwie verbunden fühlen und dann darüber auf Jugendhack stoßen und dann zu uns kommen. Also es ist wirklich total unterschiedlich. Oder wir sind jetzt inzwischen im dritten Jahr und haben auch ganz viele Rückkehrer. Also total schön, irgendwie immer so zwei Drittel oder so kommen einfach wieder, weil sie es halt gut finden. Und es gibt sogar welche, die irgendwie ich glaube, alle Veranstaltungen, die man irgendwie machen kann, mitgemacht haben bei Jugendhack und so. Also, genau. Und die bringen dann natürlich halt wieder ihre Freunde und Freundinnen mit und so. Und so wächst da irgendwie so eine schöne kleine Gemeinschaft, was ich wahnsinnig toll finde. Ja.
Gibt es so Badges, also wo du sozusagen, also man so deutlich machen kann, wie viele Veranstaltungen man gemacht hat? Man kann das wie in so ein Sammelalbum, also quasi wie so ein Highscore-Gamification von Jugendhack. Oder habt ihr da sowas im Angebot?
Leider nicht. Aber wir haben schon überlegt, wir müssen vielleicht mal so wie das ja der CCC macht, irgendwie T-Shirts für jedes Mal irgendwie anders machen, dass man dann immer mit seinem T-Shirt anzeigen kann, man war schon mal da oder so. Ja. Nee, leider noch nicht. Aber müssen wir mal anfangen, ja.
Gibt es auch noch so andere Sachen? Also ich meine, das ist ja schon mal ganz spannend hier mit der Aussage, einerseits hast du das erforscht und hast dann natürlich gefragt, wo die herkommen. Mhm. Und natürlich jetzt, wo du die Jugendlichen kennenlernst, hast du noch einen anderen Zugriff auf die. Gibt es auch andere Punkte, wo du merkst, da gibt es irgendwie so einen Unterschied zwischen dem, was du erforscht hast in deiner Masterarbeit und was du jetzt einfach weißt, weil du einfach einen engen Kontakt mit den Jugendlichen hast? Oder was sich vielleicht auch nochmal durch die Arbeit vertieft hat oder so? Oder wo du jetzt nochmal das besser einschätzen kannst?
habe halt jetzt natürlich nochmal einen ganz anderen Blick. Also so, und ich habe leider auch gar nicht so wahnsinnig viel dann mit den Jungen. Also ich habe ganz viel E-Mail-Kontakt mit denen, so als Organisatorin. Aber wenn man dann auf so einer Veranstaltung Organisatorin ist, dann bekommt man leider immer nicht so viel mit, weil man die ganze Zeit irgendwie nur von einem Punkt zum anderen rennt. Und die Mentoren und Mentoren sind eigentlich diejenigen, die halt dann an den Jugendlichen nochmal näher dran sind.
Vielleicht machen wir
Unterschied. Ja, ich überlege gerade.
Okay. Ja. Ich hätte dir eine kleine Verschnaufpause als Überleitung nicht verschafft, indem du mich vielleicht müsstest du erstmal erzählen, was du tatsächlich machst.
Ja.
Und dann können wir vielleicht mal gucken, was du sozusagen dann von den Jugendlichen gelernt hast. Ja. Also dann können wir das auch besser einschätzen.
Ja. Meine Hauptaufgabe jetzt im Moment ist, ich beschreibe das so ein bisschen als Backbone oder so. Also es ist so, Jugendhakt ist halt ein Programm, das besteht quasi aus drei Leuten. Also das ist Daniel Seitz, ein ganz wunderbarer Medienpädagoge von Mediale Pfade, der das Programm eben von Anfang an irgendwie auch mit konzeptioniert hat und mit begleitet. Das ist Maria, die aber jetzt gerade in Mutterschutz ist, und das bin eben ich. Und also wir drei sind so hauptamtlich sozusagen dafür verantwortlich, und ich übernehme ganz viel eben von dieser organisatorischen Arbeit. Das sind ganz viele E-Mails beantworten, das ist dann die ganze Veranstaltungsorganisation, das ist also so, da muss man dann wirklich aber von A bis Z irgendwie halt alles machen, wenn man halt alleine dafür verantwortlich ist. Also das heißt, man muss irgendwie da gucken, dass genügend Tische da sind. Man muss aber halt auch den Social-Media-Kanal betreuen, und man muss eine Abrechnung machen, und man muss irgendwie fundraisen, und man muss irgendwie, also ganz, ganz viele Dinge. Und ich lerne gerade wahnsinnig viel. Ich habe, glaube ich, in diesem Jahr so viel gelernt wie in meinem ganzen Leben wahrscheinlich irgendwie noch nicht oder so. Also es ist, Stack Overflow, aber macht auch ganz viel Spaß. Von dem her, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben. Managerin ist, glaube ich, mein offizieller Titel.
Aber auch irgendwie so für alles gleichzeitig zuständig sein und irgendwie Überblick. Also vielleicht so ein bisschen wie das Auge im Sturm auch sein.
Ja.
Und drumherum wirbelt sozusagen alles, was damit zu tun hat. So stelle ich mir das gerade vor.
So ein bisschen, ja.
Dass du sozusagen in der Mitte bist und irgendwie überall guckst, wo so alles gerade agiert und unterwegs ist.
Manchmal verliert man auch den Überblick, aber es gehört dazu.
Also sozusagen, solange das Ganze dabei nicht komplett aus den Fugen gerät, scheint das ja noch okay zu sein.
Auf jeden Fall, ja.
Vielleicht kommen wir dann nochmal zurück mit zu dieser Frage, wo du mehr jetzt einschätzen oder bessere Sachen einschätzen kannst, seitdem du jetzt arbeitest. Mhm. Und ich habe auch tatsächlich auch zum Beispiel so eine konkrete Frage, wo ich denke, da kann man vielleicht was zu sagen. Gibt es denn einen Unterschied, wie sich die Jugendlichen, also ob das sozusagen mehr Mädchen oder mehr Jungs sind und warum die... oder warum das mehr Mädchen oder Jungs sind, also das hast du auch sicherlich gefragt, sowas fragt man doch bei so einer quantitativen.
Ja, ja.
Und das ist doch was anderes, wenn man die dann doch mal irgendwie vor Ort hat, selbst wenn du nicht so viel Kontakt zu den Jugendlichen hast. Ja. Also das kriegt man doch ein bisschen mit.
Nee, man hat halt so, man kriegt dann die Geschichten mit, ne? Also wenn man eine quantitative Analyse macht, dann hat man natürlich immer erstmal Daten, und die sind auch spannend und die erzählen ja auch Geschichten, aber die Geschichten dann von den einzelnen Jugendlichen, das ist natürlich eigentlich nochmal viel spannender. Und das ist, glaube ich, auch, also ich glaube, so zu merken, dass man halt tatsächlich irgendwie so Lebensläufe manchmal verändern kann. Ne? Also so, wenn die einem dann erzählen, wie sie nach Hause gefahren sind und irgendwie dann aber nochmal weiter an ihren Sachen gebaut haben, oder wie sich halt einfach Dinge in ihrem Leben verändert haben. Durch Jugendhakt irgendwie. Das dann zu erfahren, ist einfach eine wahnsinnig schöne Bestätigung irgendwie. Oder von Eltern irgendwie E-Mails zu bekommen, dass das halt irgendwie der Höhepunkt des Jahres ist und dass die da auf Jugendhakt hinfiebern und wieder irgendwie total viele tolle Leute getroffen haben und das irgendwie wieder mal viel zu schnell vorbeiging und so. Das sind halt irgendwie so die schönen Geschichten. Also ich eine Anekdote irgendwie jetzt von diesem Jahr in Berlin, da waren zwei ganz, ganz tolle Schwestern irgendwie mit bei, so zwei süße kleine Mädels irgendwie. Und da ist dann die komplette Familie nach Berlin eingereist. Und als dann die Veranstaltung vorbei war, fuhren irgendwie die komplette Familie im Auto an mir vorbei und tschüss Paula, bis nächstes Jahr. Und das ist halt irgendwie einfach, genau, da geht einem das Herz auf und dann weiß man, warum man da so viel Arbeit reinsteckt. Und das hat man natürlich bei einer quantitativen Analyse, kriegst du das natürlich nicht mit.
Da ist ich bin auch schon ganz gerührt, ich habe ganz feuchte Augen gekriegt. Oh. Solche Sprüche von, dass das Leben verändert, da reagiere ich gleich so. Oh. Bin ich immer ganz weich sofort. Hast du mich voll in deiner Tasche. Und natürlich kriegt man so Geschichten mit, aber wie ist es denn tatsächlich? Sind es dann, also ich würde jetzt erwarten, dass es weniger Mädchen sind und wenn die kommen, warum kommen die und warum programmieren die dann doch, obwohl das anscheinend mehr Jungs normalerweise machen? Also
wir haben so 20% Mädchen ungefähr, so Pi mal Daumen in all unseren Veranstaltungen. Das ist okay. Für Technikveranstaltungen, es ist wahrscheinlich sogar halbwegs gut, aber ist natürlich weit entfernt von dem, was Gesellschaft ist. Ne? Also eigentlich wollen wir auch 50-50 haben. Und warum Mädchen zu uns kommen, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Und das ist auch wieder wahnsinnig unterschiedlich, glaube ich. Also es gibt halt einfach auch Mädels, die interessieren sich wahnsinnig dafür und die können dann auch schon wahnsinnig viel. Also die sind dann mega fit in Python und was weiß ich und sind halt schon voll drin in dieser ganzen Programmierwelt. Es gibt auch viele, die sind noch ganz am Anfang und die interessiert dann eher tatsächlich so dieser gesellschaftliche Aspekt, den wir da drin haben. Also die wollen halt nicht einfach um der Technik willen irgendwie was machen, sondern eher so, weil sie interessiert, was kann ich denn mit der Technik machen, ne? Also welche Probleme kann ich damit lösen? Ich glaube, das ist schon öfters meine Motivation. Ich glaube, vielleicht auch der Grund, warum wir dann ab und zu auch mal ein paar mehr Mädels irgendwie bei uns haben. Aber was man so prinzipiell, das hat Maria irgendwann mal festgestellt, glaube ich. Das fand ich irgendwie eine ganz schöne Beobachtung. Ist, dass die Mädchen sich manchmal so die machbareren Projekte aussuchen. Also so, die kommen da nicht hin und wollen das neue Facebook oder keine Ahnung, irgendwie das technisch riesig aufwendige Ding, was halt niemals an einem Wochenende irgendwie gemacht werden kann, was dann eher so manchmal so dieser Jungs, ich müsste jetzt irgendwie riesig groß. Und die Mädels überlegen sich halt wirklich, nee, was kann ich denn schaffen an diesem Wochenende? Was ist möglich? Was möchte ich tun? So, die sind da so ein bisschen strukturierter oder weiß ich nicht. Aber das habe ich jetzt nicht empirisch untersucht. Das wäre vielleicht mal interessant, das sich nochmal empirisch anzugucken.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da kann man generell auch noch wahnsinnig viel Forschung und Untersuchung dran stecken. Aber vielleicht kommen wir tatsächlich jetzt mal so ein bisschen zur Sache generell. Wie laufen diese Veranstaltungen, die du jetzt organisierst, denn ab? Also was machst du normalerweise? Und wie sieht es aus? Also ich meine hier, ist das hier, wie es normalerweise ist? Beim Chaos Communication Kongress oder wie unterscheidet sich das?
Chaos Communication Kongress, das ist Ausnahmezustand. definitiv. Das ist auch nicht jetzt mein Arbeitsalltag. auch wenn unser Büro sehr witzig ist und sehr schön. Ich fange mal damit an, wie so eine Veranstaltung eigentlich, also wie so ein Jugendhackt abläuft, ne? Also ein Hackathon als Format, vielleicht ganz kurz, ist kommt ja so aus der Programmierwelt und da geht es hauptsächlich darum, so in relativ kurzer Zeit quick and dirty so Proof of Concepts, also so irgendwie, dass man halt zeigt, so und so kann was funktionieren, die sind oft thematisch, die sind teilweise auch mit sehr hohen Preisgeldern dotiert, werden von Firmen ausgeschrieben und wir haben uns halt überlegt, wie kann man quasi dieses Hackathon-Konzept, so dieses handlungsorientierte, man macht einfach mal, ne? Also man überlegt sich, man hat eine Idee und dann macht man. Wie kann man das irgendwie in Jugendformat transferieren? Und ein ganz wichtiger Prozess, also so die Jugendlichen melden sich bei uns an und da gibt es dann auch so einen kleinen Fragebogen, wo die so ein bisschen auch ihre Motivationen beschreiben, warum die zu Jugendhack kommen wollen und so. Da gibt es auch echte Perlen drin irgendwie jedes Mal. Und quasi kriegen eine Bestätigung von uns, wenn sie dann angenommen wurden und dann reisen die für ein Wochenende an einen bestimmten Ort. Das kann dann Nord, Süd, Ost, West, war es dieses Jahr, plus Berlin. Und genau, kommen dann dahin, kennen teilweise schon ganz viele Leute, manchmal auch nicht, da muss man die immer so ein bisschen auffangen. Genau, übernachten dann da, kriegen auch alles Essen gestellt und so weiter. Also die kommen dann an, dann gibt es eine Einführung, so ein bisschen Warm-up spielen, sich ein bisschen kennenlernen. Wir machen dann auch immer so ein bisschen kleine thematische, kurze Vorträge, wo es zum Beispiel mal um GitHub geht, dass sie das mal gehört haben, um offene Daten, was eben so ein Kernthema der Open Knowledge Foundation ist, für die ich ja arbeite. Aber auch so um thematische Schwerpunkte teilweise geht, wie jetzt dieses Jahr in Berlin das Refugees Welcome Schwerpunktthema. Und dann gibt es einen sehr wichtigen Prozess, den nennen wir dann immer Brainstorming. Da gehen die dann in so Kleingruppen zu verschiedenen Überthemen. Das ist Überwachung, Gesellschaft, eben Refugees Welcome oder Umwelt hatten wir immer, Zukunftsstadt, Zukunftsdorf hatten wir dieses Jahr. Und genau, die überlegen sich dann, was finde ich denn spannend, und dann gehen sie quasi in diesen Brainstorming-Raum. Und da werden dann so die Ideen gesponnen. Das ist so ein moderierter Prozess, das machen die Mentorinnen und Mentoren. Also wir haben immer, das sind erwachsene Programmierer, Designer und so weiter, die sich ehrenamtlich für dieses Wochenende quasi da die Jugendlichen betreuen, immer in so 1-zu-3-Verhältnis ungefähr. Also auch wahnsinnig viel ehrenamtliche Arbeit, die da in so ein Wochenende fließt. Genau, und die moderieren diesen Brainstorming-Prozess. Und am Ende stehen dann Ideen und Plakate, die mit ganz vielen verschiedenen Ideen. Und dann ist bisher hat sich jetzt so etabliert bei uns, dass wir dann nochmal so unser Kernthema ist ja Hackerethik, also mit Code die Welt verbessern. Das ist halt Code und Ethik, wie verbindet man das? Und hatten dann immer nochmal so einen Vortrag eben zu dieser Hackerethik. Das war dann Frank Krieger zum Beispiel mal oder hier in Hamburg hat's Dodger gemacht. Also so, da kommt dann auch die Verbindung irgendwie mit dem Chaos Computer Club irgendwie nochmal ein bisschen deutlicher raus. Der sich ja einfach ganz viel damit auch beschäftigt. Und das ist dann der erste Tag, das ist dann immer wahnsinnig viel, ne? Das ist auch immer total krass, glaube ich, für die Jugendlichen, wenn die dann sagen, auch immer total für die auch Stack Overflow, wenn die da hinkommen, ne? Und dann dürfen sie eine Nacht schlafen und dann dürfen sie sich am nächsten Morgen quasi entscheiden, welches Projekt sie jetzt tatsächlich umsetzen wollen. Und dann gibt es irgendwie so einen magischen Prozess und das ist dann irgendwie so der Punkt, wo man auch einfach so ein bisschen die Kontrolle verlieren. Das muss man dann irgendwie auch zulassen, ne? Weil das dürfen die selber entscheiden. Das ist halt deren, die dürfen ihre Lernziele selber festlegen, die dürfen entscheiden, was sie an diesem Wochenende machen wollen. Und da muss man es dann halt aus der Hand geben. Und dann finden die sich in Gruppen und dann gibt es Mentoren, die sich zu diesen Gruppen finden und dann wird losgelegt. Und dann ist es quasi ein Tag. Und genau, dann programmieren die, basteln die, löten die, drucken die, was weiß ich, einen Tag lang wild vor sich hin und klicken dann irgendwie spät abends nochmal eine Präsentation zusammen. Genau, weil am nächsten Tag gibt es dann quasi, und das gehört eben auch zum Format des Hackathons, dass man am Ende ja auch zeigen will, was man geschafft hat. Und dann gibt es dann eine öffentliche Präsentation. Und bisher gab es auch immer eine Jury, die das dann nochmal bewertet hat. Und es gab dann Preise, genau. Und das ist dann immer so der krönende Abschluss sozusagen, wenn alle Applaus bekommen für ihre tollen Ideen und ihre tollen Projekte. Genau.
Hattet ihr auch schon so Jugendliche, die dann teilweise die Nacht nochmal durchgemacht haben, um auch unbedingt ihr Projekt noch so halbwegs zu Ende zu bekommen? Also wo du denkst, so an die letzten Grenzen gehen? Also ihrer Leistungsfähigkeit?
Also letzte Grenzen weiß ich jetzt nicht, aber wir hatten natürlich schon Jugendliche, die noch bis spät nachts irgendwie dann noch in der Hotellobby saßen und irgendwie noch weitergearbeitet haben an ihren Projekten. Wir gucken natürlich so ein bisschen drauf, dass das jetzt nicht die 12-Jährigen sind. Also wir haben eine große Altersspanne, eine 12 bis 18. Aber es gibt schon welche, gerade von den Älteren, die dann schon nochmal bis spät in die Nacht irgendwie, wenn dann um 3 Uhr nachts noch der Pizzabote kommt und nochmal einen Pizzanachschub liefert, dann ist das irgendwie alles klar, der wird halt noch gearbeitet.
Ja. Du hast auch schon gesagt, der Veranstalter oder die Organisation, die dahinter steckt, das ist die Open Knowledge Foundation. Magst du vielleicht gerade nochmal ganz kurz was dazu sagen? Also wo kommt ihr her? Wo kommt das Geld her? Wie kommt ihr an diese ganzen merkwürdigen ehrenamtlichen Leute, die da irgendwie auch für kein Geld wahrscheinlich ihre Zeit da rein versenken? Also das sind ja schon auch so Sachen, die sind nicht selbstverständlich, würde ich behaupten.
Nee, glaube ich auch nicht. Also ich bin jedes Mal auch wieder dankbar. Und also die Open Knowledge Foundation und Mediale Pfade, muss man dazu sagen. Also Mediale Pfade ist eben die der Verein, der Medienpädagogikverein von Daniel Seitz. Und wir machen das gleichberechtigt, dieses Projekt. Und die Open Knowledge Foundation ist auch ein Verein, eine NGO, die so in einem großen internationalen Netzwerk auch agiert. Es gibt irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube in 58 Ländern oder so gibt es auch noch Open Knowledge. Und da geht es ganz viel um offenes Wissen, so wie der Name schon sagt, offene Daten, offenes Wissen. Das ist ein Konzept, wo, also es gibt zum Beispiel ganz viele Behördendaten, die eigentlich wahnsinnig spannend wären für eine Zivilgesellschaft, um auch Zivilgesellschaft zu empowern, um Menschen irgendwie Zugang zu Wissen zu verschaffen. Und das ist so, glaube ich, so die Kernagenda der Open Knowledge Foundation, irgendwie Leute zu empowern. Und das machen wir auf so verschiedenen Ebenen. Es gibt ganz viele tolle Projekte irgendwie, die Open Knowledge Foundation in Deutschland eben macht. Zum Beispiel Code for Germany noch, das ist so ein Civic Tech Netzwerk, wo erwachsene Coder irgendwie sich in so kleinen Labs, Gruppen zusammenfinden in 20 Städten in Deutschland und eben genau das machen, mit offenen Daten ganz spannende Anwendungen entwickeln, in Verwaltungen gehen und Daten öffnen. Es gibt Kulturhackathons, es gibt Open Science, es gibt Frag den Staat, Informationsfreiheitsgesetz, wo es darum geht, dass wir ja das Recht haben als Bürger quasi aufgrund des Informationsfreiheitsgesetzes eben Behördendaten anzufragen. Und das wird über Frag den Staat eben automatisiert gemacht. Das ist auch wahnsinnig coole Plattform. Also es ist super divers, ganz vielfältig, macht auch wahnsinnig viel Spaß, da zu arbeiten, weil es eben so divers ist und man irgendwie auch jeden Tag was Neues lernt und ganz viele verschiedene Eindrücke auch nochmal bekommt. Und den medienpädagogischen Schwerpunkt, den bringt eben dann Mediale Pfade und den bringt dann Daniel mit als sehr erfahrener Medienpädagoge. Genau. Das Geld. Das Geld.
Tiefes Seufzen. Ja, ja.
Ist jedes Jahr aufs Neue wieder, quasi beginnt das Spiel von Neuem für uns. Wir haben halt leider keine mehrjährige Finanzierung bisher. Sondern wir müssen einfach jedes Jahr aufs Neue schauen, wie wir irgendwie unsere Gelder zusammenbekommen. Und es ist aber so ein Mix. Also wir versuchen das auch so, uns nicht abhängig zu machen von einem großen Sponsor oder Geldgeber, sondern das irgendwie auch so ein bisschen divers zu halten. Also wir haben zum Beispiel jetzt dieses Jahr hat uns die Bundeszentrale für politische Bildung gefördert, die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, also so als öffentliche Träger. Wir haben aber auch Geld von Google bekommen von kleineren Firmen, die uns unterstützt haben, vom Bundeswettbewerb für Informatik, der uns unterstützt. Also so, das sind am Ende sind es dann doch wieder ganz viele kleine Quellen irgendwie, die uns dann finanzieren. Aber das halt jedes Jahr wieder, genau, beginnt es von neuem und dann spricht man mit den Leuten, die man kennt und dann versucht man halt das Geld aufzutreiben, damit man irgendwie dieses Ding wieder auf die Beine stellen kann.
Die kleinen Dinge, so mit den kleinen Rädchen, die es zusammenhalten, sind ja dann die Mentoren und Mentorinnen.
Mhm. Ja.
Und wie kommt ihr an die? Ich meine, das sind nicht die Milliardenbeträge, aber das ist ja, da an Menschen zu kommen, die sich dafür engagieren, das ist ja auch nicht so einfach. Also man könnte meinen, an so einem Ort wie diesen hier, würde das unglaublich leicht fallen, aber normalerweise fallen die ja nicht von den Bäumen.
Nee. Ich glaube, da helfen tatsächlich halt die Netzwerke, die wir einfach schon haben. Also wir haben natürlich Kontakte eben zum CCC und eben durch diese Labs, die ich beschrieben habe, gibt es einfach gute Kontakte in die Entwicklerszene. Und ich glaube, daraus rekrutiert sich das so ein bisschen und so mit der Bekanntheit von Jugendhackt werden natürlich auch erwachsene Leute darauf aufmerksam und wir bekommen tatsächlich immer wieder Anfragen von Leuten, die sagen, hey, ich will mitmachen, ich will helfen, sowas hätte ich in meiner Kindheit total gerne gemacht. Ich glaube, das ist so eine der Hauptmotivationen tatsächlich von Mentoren und von Mentoren, die dann sagen so, ey Mann, hätte es das gegeben, als ich irgendwie 14 war, ich hätte das so gefeiert und dann sagen, jetzt will ich das irgendwie unterstützen. Aber klar, die sind auf jeden Fall die tragende Säule dieser Arbeit und die ist ehrenamtlich. Also da haben wir einfach nicht die Ressourcen dafür tatsächlich. Und es ist, glaube ich, auch schön, das als ehrenamtliche Arbeit zu machen. Also es ist irgendwie nochmal anders rewarding. So, genau. Ich weiß gar nicht, wir haben tatsächlich, glaube ich, noch nie ein Problem gehabt. Also wir haben dann immer eher teilweise sogar zu viele. Also da gibt es ganz viel Potenzial da draußen. Da gibt es ganz viele Leute, die gerne was machen würden. Und man muss halt nur sagen, hier, hallo, wir sind hier, wir machen was. Unterstützt uns, helft uns. Und dann kommen die.
So ist mein Eindruck. Das passt aber tatsächlich auch schon mal ganz gut hier zum Kongress.
Auf jeden Fall.
Weil ich habe auch schon gehört, dass es hier zum Beispiel viel zu viele Engel gibt und sowas. Also viel zu viel helfende Hände. Es gibt gar nicht so viel Arbeit wie Leute, die helfen wollen. Mhm. Und merkt man das auch? Also merkt ihr das auch als an so einem Ort wie diesen, dass das nochmal was anderes ist? Oder macht das was mit den Jugendlichen, wenn die herkommen? Also wie würdest du das hier auch nochmal im Unterschied zu den normalen Jugendhackt-Veranstaltungen beschreiben, was man hier erleben kann?
Ich glaube, das hier ist halt einfach wirklich nochmal Hackerkultur. Also, und ich bin mir halt auch sicher, dass, also einfach dadurch, dass es solche Veranstaltungen wie den 32C3 gibt und es eben hier diese Atmosphäre, dass wir machen was und wir helfen mit, gibt. Nur deswegen ist Jugendhackt wahrscheinlich auch erfolgreich, weil die Mentoren und Mentoren kennen das halt schon und sagen, natürlich helfen wir, ich finde das gut, dann mache ich was so. Und wenn es dieses Mindset nicht vorher schon gegeben hätte, dank Veranstaltungen wie dieser, dann hätte es das bei uns wahrscheinlich, hätte es auch nicht funktioniert. Und ich glaube, für die Jugendlichen ist es hier halt wahrscheinlich also Paradies, ne? Also die sind ja teilweise auch nicht zum ersten Mal, ich bin zum ersten Mal hier, die sind teilweise zum, ich weiß nicht, wievielten Mal hier. Und das ist, glaube ich, wie für die Erwachsenen auch, ne? Man kann halt eintauchen in diese Welt, man ist hier unter ganz vielen Menschen, die ganz ähnlich ticken wie man selber, man kann hier tausende Dinge entdecken, man wird hier halt auch nicht schief angeguckt, wenn man mit seinem Laptop die ganze Zeit, im Gegenteil, sondern das ist halt für die, glaube ich, einfach auch wahnsinnig wichtig zu merken, dass es halt diese Gemeinschaft gibt, ne? Und das finde ich dann auch schön.
Ja. Das heißt, die Jugendlichen sind ja auch eher unterwegs und gucken sich um, also sie macht ja kein Programm, wo die sozusagen auch nochmal hier irgendwas coden müssen oder so, sondern also was
wissen schon gar nicht.
Okay, aber was macht ihr oder wo sitzt ihr? Was bietet ihr an diesen drei Tagen oder habt ihr irgendwie kontrollierten Freilauf?
Also kontrollierter Freilauf eher. Wir haben eine Assembly, nennt sich das hier. Also man ist ja alles ganz viel auch so selbst organisiert und Assemblies sind wie so kleine Stände oder so Rückzugsorte. Und wir haben halt gesagt, nee, wir machen halt eine Jugendhackt-Assembly zusammen mit der OKF noch. Und da sitzen die halt dann ganz viel und können da ihre Taschen abstellen und dann gibt es irgendwie ein bisschen Obst und so ein bisschen Tee und so. Also dass man irgendwie mal ein bisschen was Gesundes noch hat. Aber wir haben jetzt kein festes Programm irgendwie nochmal für die, dass die jetzt nochmal irgendwie nur eine Aufgabe lösen müssen. Ich glaube, da gibt es hier genug Sachen oder die, also ich habe auch schon mitbekommen, dass die jetzt an ihren Projekten weiterarbeiten oder so, was dann natürlich auch toll ist. Also das, was sie bei Jugendhackt entwickelt haben, machen, die treffen die sich hier und dann arbeiten die daran irgendwie weiter zum Beispiel. Aber was wir gemacht haben, also wir haben den Jugendlichen quasi nochmal eine Bühne gegeben für ihre wahnsinnig tollen Ideen heute in einem riesigen Saal vor 1500 Leuten. Ich war ganz nervös, aber die haben das bravourös gemacht, das lohnt sich, das anzugucken. Genau, haben die nochmal vorgestellt, was sie dieses Jahr so gemacht haben. Ja, und morgen auch nochmal.
Und du hast ja schon gesagt, es lohnt sich, das anzugucken. Das heißt, das ist der Hinweis, es gibt immer so bei dem Podcast auch auf der Webseite ja Notizen. Werden wir natürlich auch sozusagen den Stream, den Videostream, den es dann als Videoaufzeichnung geben wird, auch verlinken, damit man das auch nachgucken kann. Und morgen aber macht ihr auch noch was. Also ich bin ja hier in der Podcast-Area, da werdet ihr auch sein. Und wisst ihr schon, was da stattfinden wird? Also wenn dieser Podcast gesendet wird, ist das wahrscheinlich schon Vergangenheit. Also das wird man vielleicht dann auch hören können oder wie wird das sein?
Ich glaube, man kann es sogar sehen. Ich meine, das Sendezentrum zeichnet auch auf.
Ja, genau.
Also die heute war tatsächlich so ein bisschen, da haben wir so ein bisschen so ein Q&A gemacht mit Markus Richter, Monoxid, den man so als Podcaster bestimmt auch kennt, ne? Der auch ein Freund von Jugendhackt ist und der einfach immer, ich finde, der macht es immer total, der stellt einfach wahnsinnig gute Fragen irgendwie. Der hat so wie du zum Beispiel, du stellst auch total gute Fragen und Monoxid kann irgendwie auch bei Jugendlichen einfach sehr, sehr coole Fragen stellen, finde ich immer. Und der hat dann heute quasi zu so Schwerpunktthemen, die wir einfach hatten, haben wir die Gruppen so zusammengefasst zu Überwachung und Gesellschaft und Refugees Welcome. Und morgen gibt es dann nochmal die Projektvorstellung en Detail sozusagen. Also da wird den Jugendlichen nochmal eine Bühne gegeben, wo die wirklich nochmal ihre Projekte in Ausführlichkeit irgendwie vorstellen können, was sie jetzt gemacht haben, auch wie sie nochmal weitergearbeitet haben und auch so wahrscheinlich nochmal ein bisschen technischer das Ganze irgendwie aufgerollt wird. Das ist dann morgen nochmal auf der Sendezentrumsbühne. Genau. Um 12.30 Uhr. Aber ist ja schon Vergangenheit.
Ja, ja. Genau, war ja alles schon, wird noch sein. Die Zeit ist irgendwie hier, sie fließt an uns vorbei. Ich habe auch schon gesehen, hier gibt es irgendwie so eine Doctor Who.
Ja.
Ja, also darum ist meine Zeit ist ja alles ein bisschen fraglich. Wir wissen nicht genau, wann wir hier sind und auch nicht.
Im Kongress ist wahrscheinlich Zeit läuft anders.
Ja. Genau. Und vielleicht auch nochmal so zum Abschluss auch nochmal ganz schön. Du hattest ja eben gesagt, es ist dein allererster Kongress. Mhm. Magst du nochmal kurz so auch nochmal schildern, wie das hier auf dich persönlich wirkt? Also weil es ist ja der erste und das ist schon auch irgendwie, also wir sitzen hier gerade in einer kunterbunt beleuchteten Atmosphäre, um uns laufen Leute, manchmal gucken die auf uns und bleiben stehen. Wir wurden auch schon fotografiert übrigens.
Oh.
Es ist auch ganz schwierig, manchmal auch tatsächlich immer so die Konzentration auf uns beide zu halten, weil alles unser Hund auch schon allein also interessant ist beim Zugucken. Aber es gibt ja noch viel, viel mehr Interessantes. Überall gibt es was zu entdecken.
Ja.
Wie machst du, also wie warst du unterwegs? Was hast du gesehen? Hast du überhaupt schon viel gesehen oder bist du die ganze Zeit wie ein Hausmütterlein in der Jugendtakt-Area und kochst Tee?
Nee, also ich habe schon einiges gesehen. Die Jugendlichen sind super selbstständig. Also ich glaube, wenn ich den Tee kochen würde, würden die mich wahrscheinlich immer noch so... Oder würden es noch optimieren oder so vermutlich irgendwie die Wasserzufuhr, keine Ahnung. Also für mich ist das auch, also es ist so ein bisschen wie Alice im Wunderland. Wahrscheinlich wurde der Vergleich schon öfters gebracht, aber das trifft schon zu. Ne? Also man fühlt sich so ein bisschen, das ist halt eine andere Welt hier und man kann dann so eintauchen und überall blinkt es und überall irgendwie... ich weiß nicht, kann man halt Leute auch fragen, also so, das habe ich auch irgendwie mal festgestellt, immer wenn man irgendwo stehen bleibt und mal guckt, was machen die da eigentlich, dann drehen sich irgendwie sofort relativ freundliche Menschen eigentlich so ein bisschen zu einem um und dann fragt man, was macht ihr denn da und dann erzählen die das einem meistens auch ziemlich freundlich, also ich finde so, die Atmosphäre ist wahnsinnig toll. Und dann ist es inzwischen tatsächlich, und das ist ein bisschen komisch, weil ich ja eigentlich erst seit Februar irgendwie für Jugendhakt arbeite, aber dann kenne ich irgendwie halt auch schon ein paar. Über dieses tolle Projekt lernt man dann irgendwie auch immer tolle Menschen kennen und dann freut man sich, wenn alle zusammenkommen und so ist es auf dem Kongress und dann trifft man ständig irgendwie Leute, die man kennt und dann freut man sich, dass man die irgendwie sieht. Und inzwischen kenne ich auch ein paar, die das Ganze hier organisieren und weiß, wie viel Arbeit hier reinfließt und wie lange vorher die hierher kommen und bin einfach nur froh, dass es sowas gibt. Ist, und froh, dass ich irgendwie auch Teil davon sein kann und genau.
Wenn es drei Dinge gibt, die man hier auf jeden Fall gesehen haben sollte, was glaubst du, was sollte das hier sein? In dem ganzen großen Komplex im Wunderland.
Also ich hatte gestern ein wahnsinnig tolles Erlebnis in der Spieleberatung. Die ist in der Lounge unten, das ist quasi der Partybereich und da gibt es so Wohnmobile und eins davon ist die Spieleberatung und da geht man rein und dann wird man herzlich willkommen bei der Spieleberatung. Wir haben hier verschiedene Spiele und das ist einfach wahnsinnig toll, die haben wirklich coole Spiele. Ich habe zum Beispiel ein Memory-Kärtchen um, es sieht aus wie eine Kette, ist eigentlich total hübsch auch. Und irgendwo auf diesem Kongress läuft jemand rum, der hat die gleiche Karte. Und diesen Menschen muss ich finden. Und dann gehen wir erstmal zusammen Schnaps trinken. Und dann füllen wir gegenseitig einen Fragebogen übereinander aus und werten den dann hinterher aus. Und ich freue mich schon total. Ich hoffe wirklich, dass ich diesen Menschen auf dem Kongress noch treffen werde. Genau, das ist so ein Spiel der Spieleberatung. Also Spieleberatung, mein Tipp 1. Tipp 2 wäre natürlich die Jugendhakt-Assembly.
Was kann man da machen?
Da sitzen, da kann man Jugendliche treffen, da kann man mich treffen zum Beispiel. Da treffe ich immer all die lieben Leute, die ich so kenne irgendwie. Also es ist für mich so, ich glaube, es ist einfach gut, eine Assembly zu haben. Vielleicht gar nicht Jugendhakt-Assembly, sondern eine Assembly. Tipp 2 ist, finde eine Assembly, bei der du dich wohlfühlst. So. Und Tipp 3 wäre tatsächlich die Chaospatin. Also das wahnsinnig tolle Institution. Eine Kollegin von mir, Fiona, macht das, organisiert das mit. Und ich weiß, wie viel Herzblut und Liebe und Arbeit irgendwie da reinfließt und wie wahnsinnig toll das aber halt auch ist. Also ich weiß nicht, Chaospatin kurz erklären.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, ist, ist quasi ein Programm, um den Kongress für Einsteiger, für Neulinge zu erleichtern. Und es gibt quasi immer auch Mentoren, so wie es bei Jugendhack-Mentoren gibt, gibt es auch bei, oder Patinnen heißen die, glaube ich, genau, die dann die erfahrene Kongressgänger sind oder Kongressgängerinnen und die Neulinge können sich dann anmelden und dann werden die zusammengeführt und man hat quasi für den kompletten Kongress jemanden, den man immer ansprechen kann und fragen kann und der einem zeigt, was man hier alles machen kann, zum Beispiel die Seidenstraße mit der Rohrpost und was weiß ich, die halt noch viel mehr Tipps haben als ich jetzt und die einem einfach helfen, irgendwie, glaube ich, so halt hier auch in dieser, mit dieser Überforderung so ein bisschen klarzukommen. So, ich glaube, das ist der Hauptjob der Paten oder Patin, war so mein Eindruck. Und ich glaube, das ist auch so ein Zeichen, dass halt diese Gated Community halt nicht mehr so gated ist, sondern da ist so ein Tor. Und ich glaube, die Chaospatin sind wahrscheinlich ein Tor, so. Ja.
Oder die, also ja, genau, Tor. Türwächter ja. Wollen wir ja gar nicht.
Nee.
Sondern wir wollen sozusagen offene Türen haben.
Ja.
Ich bedanke mich bei dir, Paula. Das war ganz großartig. Ich hatte ganz viel Spaß und ich hatte auch manchmal so ganz feuchte Augen, weil also mich tatsächlich solche Themen auch immer noch ein bisschen auch rühren. Also ich finde es ganz, ganz schön, was ihr macht und hatte jetzt auch hier viel Spaß in der wahrscheinlich, na wie lange haben wir? Na, knapp eine Stunde.
Wow.
Ein bisschen drunter. Also
auf
eigentlich
jeden Fall
ganz
schnell.
Cool. Ja.
Schneller, als ich gedacht habe. Ja, es hat Spaß gemacht.
Ja.
So, zack. Cool. Ja,
okay.
Vielen Dank, Tine.
Ja, viel cool. Spaß noch. Also falls wir schnell werden, wird da noch während des Kongresses der Podcast veröffentlicht.
Wow.
Dann kann man die Tipps noch dann auf den letzten Drücker vielleicht ausprobieren.
Mhm.
Ansonsten immer weiterhin als Tipp Jugendhackt. Und ich sehe gerade was total Verrücktes. Ein Typ mit einem Kinderfahrrad im Bademantel hier. Also man kann immer was hier erleben. Danke, Paula.
Danke, Tine.
Ciao.
Ciao.